Herzlich willkommen im Glashaus. Heute mit meinen Gästen Christa Wiese und Sibylle Ilbrock zum Thema rechtliche Betreuung. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Danke.
Frau Wiese, Frau Ilbrock, ich nehme an, Sie können nicht im Chor sagen, was eine rechtliche Betreuung bedeutet. Fangen wir mit Christa Wiese an.
Eine rechtliche Betreuung ist eine Stellvertretung, und zwar wird die dort eingerichtet, wo jemand aufgrund einer Erkrankung oder einer Behinderung nicht mehr in der Lage ist, seine eigenen Angelegenheiten zu regeln und eine Rechtsvertretung benötigt. In diesem Fall wird über das Amtsgericht dann ein Betreuer bestellt, ein rechtlicher Betreuer oder es heißt auch gesetzlicher Betreuer. Und dieser Betreuer hat dann die Befugnis oder auch die Möglichkeit im Rahmen der Aufgaben, Kreise, die das Gericht ihm zugewiesen hat, für den Betroffenen zu entscheiden, mit ihm Dinge zu regeln und zu klären. Das heißt auch dann eben eine Rechtsvertretung wahrzunehmen. Und es geht eigentlich um alle Angelegenheiten, die im persönlichen Leben immer auch einen Rechtsrahmen haben, einen gesetzlichen Rahmen haben. Verträge, finanzielle Angelegenheiten, im gesundheitlichen Bereich Entscheidungen, die dann eben auch per Unterschrift und dann auch denen auch zugestimmt werden muss.
Sibylle Ilbrock, Sie von der Betreuungsstelle der Stadt Iserlohn. Ist denn das erforderlich, dass Recht gesprochen werden muss in Bezug auf Betreuung?
Wir haben im deutschen Rechtssystem im Grunde nur zwei Möglichkeiten, einen erwachsenen Menschen zu vertreten. Mhm. Das eine ist eine rechtliche Betreuung, die über ein Gerichtsverfahren eingerichtet wird, oder eine private Vorsorgevollmacht, die man eben als Privatperson mit der Person seines Vertrauens erstellt hat. Andere Vertretungsmöglichkeiten bei Personen, die die Volljährigkeit erreicht haben, sieht unser Rechtssystem nicht vor. Also eine erwachsene Person kann immer nur dann vertreten werden durch eine andere erwachsene Person, wenn eine Vollmacht vorliegt oder wenn eine rechtliche Betreuung eingerichtet wurde. Und das ist halt einer unserer großen Irrtümer, dass in vielen Köpfen drin ist, mein Ehegatte, meine Mutter, mein Vater, meine Kinder, die volljährig sind, können doch für mich handeln. Wir haben doch intakte Familienverhältnisse. Genau das ist nicht der Fall.
Christa Wiese, Sie waren ja vor ein paar Jahren schon mal hier. Wir haben bei der Gelegenheit auch über Betreuungsvollmachten, Patientenverfügungen gesprochen. Da ist mir damals zum ersten Mal klar geworden, dass ich also nicht selbstverständlich für meinen Mann die Betreuung übernehmen kann, wenn denn nicht eine persönliche Vollmacht vorliegt. Damals war das ziemlich neu, das sind wir, glaube ich, alle recht wach geworden, recht schnell, aber es gibt immer noch viele, die das nicht wissen.
Es gibt immer noch viele, die das nicht wissen. Das Thema, was wir ja heute haben, ist dann das Thema, also diese zweite Form der Rechtsvertretung der rechtlichen Betreuung, die dann nicht unbedingt beinhaltet, dass die Familie außen vor ist oder ein mir vertrauter Mensch außen vor ist in der Rechtsvertretung. Das ist ja das Thema der ehrenamtlichen rechtlichen Betreuung. Das sind sehr häufig dann Familienangehörige. Aber dann wird eben dieser Rechtsweg beschritten über das Gericht und dann erfolgt eine Bestellung über das Gericht. Und auch ein Familienangehöriger kann dann als rechtlicher Betreuer tätig werden, muss dann aber eben über das Gericht dann in dieser Funktion bestätigt werden.
Willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen. Wir sprechen in dieser Sendung heute im Glashaus über die rechtliche Betreuung und das Besondere, das Ehrenamt. Rechtliche Betreuung und das Besondere im Ehrenamt. Sibylle Ilbrock, Sie arbeiten in der Betreuungsstelle der Stadt Iserlohn. Was sind Ihre Aufgaben?
Also, unsere Aufgaben sind für das Gericht die Sachverhaltsermittlung in den anhängig gemachten Betreuungsfällen unter anderem durchzuführen. Wenn irgendwo der Hilfebedarf einer Person sichtbar wird, wird es immer wieder Personen geben aus dem persönlichen Umfeld, Freunde, Nachbarn, Verwandte, die einen Hinweis an das Gericht oder auch an die Betreuungsstelle direkt geben, dass dort jemand ist, der wahrscheinlich der Hilfe bedarf. Diese formlose Anregung reicht im Grunde aus, um ein Betreuungsverfahren bei Gericht in Gang zu setzen. Und dieses wird dann an uns weitergeleitet. Der Richter möchte also von uns dann erstmal eine vollständige Erhebung haben, wo wir dann versuchen herauszufinden, was hat den Eindruck der Hilfebedürftigkeit erweckt, wie sind die persönlichen Verhältnisse, familiäre Verhältnisse, finanzielle Verhältnisse und ganz besonders eben auch die gesundheitlichen Verhältnisse. Und dabei wird dann natürlich auch gleichzeitig versucht herauszufinden, gibt es Familienangehörige, die sich kümmern, ist die Person alleinstehend, hat sie noch soziale Kontakte oder nicht. Und daraus machen wir ein Gesamtbild, was wir dann zurück an das Gericht geben. Und der Richter wird dann eben als zweite Komponente einen unabhängigen Gutachter einschalten, der jetzt rein von der medizinischen Seite die Vorlagen des Gesetzes erfüllen muss, denn eine rechtliche Betreuung darf eben nur eingerichtet werden, wenn eben eine körperliche, seelische, geistige oder physische Behinderung vorliegt. Und das muss der unabhängige Gutachter eben feststellen. Und dann als dritter Schritt wird der Richter sich das persönlich anschauen, wird die betroffene Person entweder zu sich in das Gericht bitten oder wenn das nicht möglich ist aus Krankheitsgründen, begibt er sich auch in die Wohnung, in ein Heim oder wo auch immer, wird das Gutachten erläutern und macht sich selber nochmal einen Eindruck, stellt einen eventuellen Betreuer vor, wenn er nicht aus dem Kreis der Familie kommt, fragt den Betroffenen auch nochmal ausdrücklich, ob er damit einverstanden ist oder nicht, weil das auch ein ganz wichtiger Punkt ist, der beachtet werden muss, und beschließt dann am Ende die Einrichtung der Betreuung.
Der Ablauf ist organisiert. Mir stellt sich nur gerade die Frage, Christa Wiese, Gesetze und das Einschalten von Gericht hört sich jetzt richtig bösartig an.
Also es hört sich vielleicht erstmal schwierig an, das gebe ich zu, aber es ist ja so, dass jemand, der tatsächlich einen Hilfebedarf wahrnimmt, ja auch in der Regel vorher mal, oder so erlebe ich das, dass Anrufe kommen, an wen kann ich mich wenden, wenn jemand einen Hilfebedarf wahrnimmt, und das ist ja nicht immer gleich sofort das Gericht. Also es gibt ja durchaus auch Möglichkeiten, es gibt soziale Dienste, die eingeschaltet werden können, und wenn ich mich jetzt an die Stadt oder auch an irgendeinen sozialen Dienst wende und sage, ich sehe dort eine Notlage, dann ist das ja nicht sofort die Anregung eines Gerichtsverfahrens, sondern es kann natürlich auch sein, dass es reicht, wenn ein sozialer Dienst mal vorbeischaut, der sozialpsychiatrische Dienst vorbeischaut. Es kann aber eben auch sein, dass tatsächlich eine Situation erkannt wird, die ein größeres Eingreifen erfordert und tatsächlich auch so eine Rechtsvertretung notwendig macht.
Ja, ganz wichtig ist halt nochmal deutlich zu machen, dass die stellvertretende Handlung durch den Betreuer ja auch immer nur dann in Frage kommt, wenn der Betroffene selber nicht in der Lage ist zu entscheiden. Krankheitsbedingt oder eben entwicklungsbedingt Defizite bestehen, die eine stellvertretende Handlung oder Unterstützung notwendig machen. Solange ich selber meine Entscheidung treffen kann, brauche ich keinen, der mich vertritt, weder mit einer Vollmacht noch mit einer rechtlichen Betreuung.
Im Glashaus mit Charlotte Kroll.
Und hier im Studio sind meine Gäste Christa Wiese vom Betreuungsverbund Diakonie, Geschäftsstelle Iserlohn, und Sibylle Ilbrock von der Betreuungsstelle der Stadt Iserlohn. Nun sind wir ja heute beim Thema rechtliche Betreuung und das im Ehrenamt. Das bezieht sich also auf Hilfe für alle Altersgruppen.
Ab dem 18. Lebensjahr. Immer dann, wenn keiner mehr per Gesetz automatisch vertreten werden kann. Weil die gesetzliche Vertretung endet mit der Vollendung des 18. Lebensjahres durch die Eltern. Und dann gibt es keine automatische Vertretung mehr.
Christa Wiese vom Betreuungsverbund Diakonie hier in der Geschäftsstelle Iserlohn. Was machen Sie?
Wir sind ein Betreuungsverein. Wir haben eigentlich zwei große Aufgabenbereiche. Das eine ist, dass wir rechtliche Betreuung führen. Das heißt, die Mitarbeitenden bei uns werden als Betreuer bestellt über das Gericht und übernehmen dann eben auch selber die rechtlichen Betreuungen. Das zweite ist, dass wir als Betreuungsverein für die sogenannte Querschnittsarbeit zuständig sind. Das ist über das Land an die Vereine übertragen worden. Und Querschnittsarbeit hat zu tun mit dem Ehrenamt. Wir haben die Aufgabe, ehrenamtliche rechtliche Betreuer zu werben, zu finden, sie dann auch zu begleiten, zu schulen, zu beraten. Wir führen teilweise auch Ersatzbetreuungen, wenn jemand eine Fremdbetreuung im Ehrenamt übernimmt. Alles, was da dranhängt, ist uns als Aufgabe übertragen worden. Und so ein dritter Bereich, der hängt da so ein bisschen mit zusammen, ist, dass wir über dieses Thema informieren in Veranstaltungen, auch über Vorsorgevollmachten. Das ist dann aber nochmal ein zusätzlicher Bereich.
Ehrenamt heißt ja, man wird nicht bezahlt. Ehrenamt unentgeltlich. Sie sind ja heute Abend da, um zu werben. Was muss man können, um eine rechtliche Betreuung übernehmen zu können, Frau Wiese?
Also zum einen ist es ja so, im Ehrenamt übernehme ich eine rechtliche Betreuung und erst einmal muss ich selber natürlich mitten im Leben stehen. Ich muss mich darauf einlassen können, dass ich aber auch mit Menschen zu tun habe, die eine etwas andere Lebenssituation haben als meine eigene. So, und dann gibt es viele Dinge, die dort geregelt werden müssen, die jeder Mensch eigentlich aus seiner eigenen Lebenssituation auch kennt. Anträge stellen, Überweisungen machen, also finanzielle Dinge regeln, gesundheitliche Belange im Blick haben. Manches ist vom eigenen Leben vielleicht gar nicht so weit entfernt, aber das Ganze passiert natürlich in einem Rahmen, der über das Gesetz, das Gericht vorgegeben ist. Ich muss auch in der Lage sein, mit diesen Dingen umzugehen, also mit behördlichen Angelegenheiten, da muss ich Freude dran haben, es darf mich nicht abschrecken. Ich muss den Wunsch oder die Freude dran haben, mich für Menschen einzusetzen, für deren Interessen. Und auch vielleicht gerade bei Menschen, die eine etwas andere Lebenssituation haben als meine eigene. Das ist das Spannende, das ist manchmal auch das Herausfordernde, zu gucken, was möchte dieser Mensch, wie möchte dieser Mensch in Würde möglichst selbstständig, eigenständig leben und was kann ich dazu tun, damit das möglich ist.
Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Föloch Iserlohn.
Sibylle Illburg von der Betreuungsstelle der Stadt.
Welche Schwerpunktaufgaben hat die Betreuungsstelle Iserlohn?
Wir sind natürlich zum einen vom Gesetzgeber gehalten, wenn wir Betreuungen oder Betreuer suchen im Rahmen der Sachverhaltsermittlung, wer für den Betroffenen geeignet sein kann, zunächst im Kreise der Familie beziehungsweise im sozialen engeren Umfeld zu suchen. Und auch die Familienangehörigen weisen wir natürlich auf die Angebote des Betreuungsvereines hin, denn sie sind auch ehrenamtliche Betreuer, wo sie sich Unterstützung auch dazu holen können, wo sie in konkreten Fragen von ihrer Fallbearbeitung des Angehörigen eben vielleicht Unterstützung mal brauchen, die sie dann eben über den Betreuungsverein bekommen können. Wenn man das erste Mal mit diesen gerichtlichen Dingen beschäftigt ist, das schreckt ja auch schon mal und das überfordert auch manchen. Und auch die Familienangehörigen werden ja oft in diese Aufgabe aus Notsituationen hineingedrängt. Denn der häufigste Fall ist ja doch, dass ein gesundheitlicher Notfall eintritt, wo man ganz plötzlich vor der Situation steht. Mein Angehöriger ist krank, er kann nicht selber entscheiden. Es werden Entscheidungen gefordert und ich werde mehr oder weniger freiwillig von außen, von den Umständen dazu gedrängt, die Verantwortung zu übernehmen. Das unterscheidet natürlich den Familienangehörigen, ehrenamtlichen Betreuer, von dem ehrenamtlichen Betreuer, der eine Fremdbetreuung führt. Der eine hat ganz lange Zeit, sich auf diese Situation einzustellen, sich mit diesen Aufgaben im Vorfeld zu beschäftigen und für sich die Entscheidung zu treffen, möchte ich für eine andere Person diese Verantwortung tragen? Und der Familienangehörige ist in diesem Druck, der entstanden ist innerhalb der Familie, aber auch von außen, von Krankenhäusern, Ärzten, Pflegepersonal. Es müssen Entscheidungen herbeigeführt werden und du musst jetzt die Betreuung übernehmen, die Verantwortung. Der Familienangehörige hat keine Zeit, sich mit dieser Aufgabe auseinanderzusetzen, sondern er muss jetzt ad hoc, sobald ihm diese Aufgabe vom Richter übertragen wurde, wichtige und vielleicht auch weitreichende Entscheidungen treffen. Wir sprechen von Betreuung, aber das Wort Betreuung ist in unserem Sprachgebrauch ganz vielfältig belegt und führt auch ganz oft zu Missverständnissen. Wir haben die rechtliche Betreuung, die das Gericht einrichtet. Wir haben die Betreuung im Alltag, die Unterstützung meint. Wir haben die Kinderbetreuung. Es gibt also ganz vielfältige Betreuungen. Aber wir müssen auch dann als Familienangehöriger die Rolle als rechtlicher Betreuer definieren und abgrenzen von Hilfeleistungen im Alltag, die man im Rahmen der Familie übernimmt.
Christa Wiese, der Gesetzgeber ist das Land.
Also das Betreuungsrecht ist ein Bundesrecht.
Ja, aber dass jetzt Ehrenamtler rechtliche Betreuung übernehmen sollen können, ist auch gesetzlich geregelt?
Es ist insofern gesetzlich geregelt, dass in diesen Gesetzesvorgaben immer steht, nach Möglichkeit vorrangig ist immer zu schauen, ob es jemand im Ehrenamt machen kann. Also bevor ein Berufsbetreuer eingesetzt wird, muss immer geprüft werden, gibt es jemanden, der es im Ehrenamt machen kann und machen will und geeignet ist. Also von daher hat das Ehrenamt schon in den gesetzlichen Grundlagen einen großen Vorrang. Und so laufen auch die Verfahren ab, dass das immer als erstes geprüft wird.
Sie haben eine Schulung vorbereitet, Frau Ilbruck, Frau Wiese, die ja am 27.04. beginnt. Wo?
Die Schulungsreihe findet im Farnhagenhaus statt, in der Piepenstockstraße, jeweils von 18 Uhr bis 19.30 Uhr.
Und was soll da passieren?
Wir haben die Schulung aufgeteilt auf 4 Module, übers Jahr verteilt an 4 Abenden. Und die Schulung ist so angelegt, dass sie verschiedene Aspekte berücksichtigt. Also zum einen geht es darum, sich mit dieser Rolle des Ehrenamtes, rechtlicher Betreuer, auseinanderzusetzen, zu gucken, welche Rolle bekomme ich da übertragen, sich dessen bewusst zu machen. Das ist ganz besonders wichtig für die Familienangehörigen, weil die natürlich auch noch zusätzlich ihre Rolle als Familienangehörige haben. Das heißt, die sehen sich auf einmal in einer doppelten Funktion und darüber möchten wir informieren, darüber möchten wir auch nochmal Klarheit verschaffen. Was heißt das eigentlich? Welche Aufgaben sind damit verbunden? Dann gibt es ein Modul, was den gesetzlichen Rahmen beleuchtet, also auf welchen gesetzlichen Grundlagen passiert diese Tätigkeit eigentlich, dass die klar sind, welche gesetzlichen Grundlagen gelten, welche muss ich beachten. Das hat dann auch Auswirkungen auf Anforderungen, die das Gericht stellt. Das ist ein dritter Abend, wo wir das nochmal im Einzelnen beleuchten. Was sind gerichtliche Vorgaben? Wie gehe ich damit um? Was muss ich da erledigen? Was kommt da auf mich zu? Und der vierte Abend ist dann nochmal so ein Abend, der ganz praktische Tipps gibt. Angefangen von einer Aktenführung. Welche Formulare kann ich nutzen? Welche Stellen gibt es, die mich weiterhin auch informieren? Also so haben wir versucht, so verschiedene Aspekte in diesen 4 Schulungsmodulen einfach dann auch zu berücksichtigen, die alle auftauchen. Das baut ein Stückchen aufeinander auf. Es ist aber auch natürlich möglich, an der einen oder anderen Stelle einzusteigen und zu sagen, das ist jetzt ein Punkt, der fehlt mir vielleicht noch.
Sibylle Ilbruck, Hintergrund für diese Idee, das so aufzubereiten, war einfach, dass in der Praxis es immer wieder vorgekommen ist, dass die Rechtspfleger im Rahmen des Berichtswesens, im Rahmen der Kontrolle, das ist halt der Unterschied von einer rechtlichen Betreuung zu einer Versorgung über eine private Vorsorgevollmacht, dass ich eben diesen Kontrollfaktor des Gerichtes darinnen habe, dass es da zu Problemen gekommen ist, weil eben zum Beispiel bei der Übernahme der Betreuung in einer Notsituation eines Angehörigen überhört wurde, dass da besondere Verpflichtungen dran hingen. Dass zum Beispiel, wenn ich die Finanzen für einen Angehörigen regeln muss, der jetzt zum Beispiel nicht unbedingt ein Angehöriger ersten Grades ist, wo eine Befreiung ausgesprochen werden kann,
zu Recht. Was heißt das, eine Befreiung?
Wenn jemand eine rechtliche Betreuung übernimmt, insbesondere im Rahmen der Vermögenssorge, dass das Gericht eben auch regelmäßig kontrolliert, dass die Gelder so verwendet werden, wie es vorgesehen ist, zum Wohl des Betroffenen.
Also es ist eine ganz, ganz große Vertrauensposition, die man da im Ehrenamt einnimmt.
Auf jeden Fall. Wir haben da ganz weitreichende Aufgaben zu erfüllen. Und eben der Unterschied in der rechtlichen Betreuung ist eben dieser Kontrollfaktor durch das Gericht. Und ganz wichtig ist, deutlich zu machen, dass die stellvertretende Handlung durch den Betreuer ja auch immer nur dann in Frage kommt, wenn der Betroffene selber nicht in der Lage ist zu entscheiden. Krankheitsbedingt oder eben entwicklungsbedingt Defizite bestehen, die eine stellvertretende Handlung oder Unterstützung notwendig machen. Solange ich selber meine Entscheidung treffen kann, brauche ich keinen, der mich vertritt, weder mit einer Vollmacht noch mit einer rechtlichen Betreuung, sondern immer nur dann, wenn ich es nicht kann.
Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Föloc Iserlohn.
Gerade haben wir ja vernommen, dass es ein Schulungsangebot gibt, beginnend am 27. April mit 4 Modulen, das dann im Oktober endet. Sprechen wir doch mal über die Rechte und Pflichten eines Betreuers, einer Betreuerin. Frau Ilbruck, wie sehen die Pflichten aus?
Als Oberstes das Verantwortungsbewusstsein, dass ich immer anstelle des Betroffenen handle und zu dessen Wohle. Und dass ich mir immer darüber im Klaren bin, dass ich dem Betroffenen nicht mein Leben überstülpe, sondern versuche, seinen Willen herauszufinden und zu schauen, wie weit lässt sich sein Wille mit der Realität in Einklang bringen. Das kann manchmal krankheitsbedingt natürlich schwierig sein, aber das ist eigentlich die Hauptaufgabe.
Ich muss sehr viel Empathie besitzen.
Das ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel eine ältere, demente Dame habe, wo die Diagnose Demenz schon gestellt ist, die aber im Alltag mit Unterstützung von hauswirtschaftlicher Verrichtung und Pflegedienst durchaus noch eine Weile in ihrem persönlichen Umfeld leben kann und sie auch den Wunsch hat, in ihrer Wohnung zu verbleiben, dann kann ich nicht einfach als Betreuer jetzt herkommen und sagen, das ist aber alles viel einfacher, wenn wir das jetzt im Heim machen. Ich muss also schon die Wünsche berücksichtigen und auch respektieren. Und wenn ich das sorgfältig und verantwortungsbewusst mache, dann beachte ich auch automatisch eben die Grenzen, die der Gesetzgeber vorgibt und komme normalerweise dann auch nicht bei der Kontrolle durch das Gericht in Konflikte, weil ich es nach bestem Wissen und Gewissen beachtet habe.
Also die Grenzen wären dann unter anderem fürsorglich mit finanziellen Dingen umzugehen beziehungsweise zuverlässig zu handeln.
Richtig.
Habe ich Rechte, wenn ich Betreuerin werde?
Also wenn ich ehrenamtliche Betreuerin werde, habe ich natürlich das Recht, umfassend informiert, begleitet zu werden. Ich habe natürlich die Rechte im Hinblick auf die Person, die ich betreue, von Behörden, von zuständigen Stellen Informationen zu bekommen, damit ich auch Entscheidungen treffen kann. Ich habe zum Beispiel das Recht, wenn ich die Gesundheitsfürsorge übertragen bekommen habe vom Gericht, dann eben auch ärztliche Unterlagen einzusehen. Ich habe das Recht, dann eben auch an der Stelle wirklich aktiv bei Behandlungsschritten mit überlegen zu können, mir Berichte anzufordern. Das ist auch das Amtsgericht, das ist die Betreuungsstelle und das sind eben auch die Betreuungsvereine. Da habe ich natürlich auch das Recht, dann zu sagen, informiert mich über diese Tätigkeit, begleitet mich, beratet mich.
Wenn wir jetzt hier Christa Wiese vom Betreuungsverbund Diakonie und Sibylle Ilbruck von der Betreuungsstelle der Stadt Iserlohn über rechtliche Betreuung sprechen und das ja Ihre Arbeit ist als Berufsbetreuer und Betreuerinnen. Sitzen Sie auch mal im Glashaus, Frau Wiese?
Also ich fühle mich dann schon mal wie im Glashaus sitzend, wenn ich so merke, dass viele Probleme, die so in unserer Gesellschaft zunehmend auftauchen, die ungelöst sind, die schwierig zu lösen sind, weil an vielen anderen Stellen einfach Personal fehlt, Kraft fehlt, Energie fehlt, Regelwerk sehr kompliziert wird, es sehr oft am Ende bei den Betreuern bleibt und auf einmal so eine Rolle daraus erwächst, als seien wir nun für alles zuständig und verantwortlich, was an anderen Stellen manchmal nicht mehr geregelt werden kann. Also das ist schon manchmal ein Gefühl, am Ende soll es dann der Betreuer richten. Das ist so nicht. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Aber wir haben schon oft den Eindruck, dass Dinge übertragen werden, die eigentlich nicht in die rechtliche Betreuung gehören, sondern die an anderer Stelle eigentlich schon geregelt werden müssten.
Frau Ilbruck, sitzen Sie manchmal im Glashaus oder ist es schön, wenn man im Glashaus auch gesehen wird?
Ja, es sind natürlich viele Stellen, die auf uns schon draufschauen. Es sind die Betroffenen, die Hilfe wünschen, brauchen, beantragt haben. Es sind die Angehörigen, die gewisse Vorstellungen haben, die darauf schauen und vielleicht die Aufgabe des Betreuers anders interpretieren. Wir sind ja als Betreuungsstelle auch immer in so einer Vermittlungsfunktion zwischen den Betroffenen, zwischen den Betreuern, zwischen dem Gericht. Auch die Richter schauen auf unsere Arbeit. Andererseits ist es auch schön, wenn man sieht, man konnte helfen, man konnte unterstützen, es konnte was geregelt werden, es ist wieder in der Familie Ruhe eingekehrt, die Wogen sind geglättet, die entsprechenden Hilfen sind installiert. Es ist wieder ein menschenwürdiges Leben möglich geworden Und wenn dann auch Leute dann die Hilfe angenommen haben, insbesondere dann natürlich auch, wenn es jüngere Menschen waren, die von sich aus die Hilfe gesucht haben und wir dann in aller Regelmäßigkeit ja auch wieder ins Gespräch kommen. Denn das ist vielleicht an der Stelle auch mal ganz wichtig zu erwähnen, wenn eine Betreuung eingerichtet ist oder eingerichtet wird, dann ist das ja nicht für Zeit und Ewigkeit in Stein gemeißelt, sondern der Gesetzgeber fordert auch ganz klar eine regelmäßige Überprüfung der Notwendigkeit. Und da werden Fristen gesetzt bei Einrichtung der Betreuung. Die beschließt der Richter. Und diese Fristen werden vom Gesetzgeber auf eine Maximalzeit von 7 Jahren begrenzt. Das heißt also, spätestens nach 7 Jahren muss überprüft werden, ob das noch weiterhin notwendig ist. Aber gerade bei jungen Menschen, die noch in der Entwicklung sind, die auch noch Potenzial haben, ihre Fähigkeiten auszubauen, werden diese Zeiträume natürlich sehr viel kürzer gefasst und man sieht sich öfter. Und wenn man dann bei diesen Überprüfungsgesprächen wieder zusammensitzt und feststellt, ja, die Hilfe hat gegriffen, die Maßnahme hat zum Erfolg geführt, dann ist das eine ganz tolle Erfahrung, die man dabei macht.
Und nochmal ganz wichtig ist, immer im Blick zu haben, die Rechtsvertretung wird erst dann gebraucht, wenn ich tatsächlich nicht mehr in der Lage bin, meine eigenen Angelegenheiten zu regeln aufgrund einer Erkrankung, einer Behinderung. Und dann eben auch eine Rechtsvertretung benötige, bis zu dem Zeitpunkt entscheidet jeder selber in seinen eigenen Angelegenheiten. Diese Hilfe ist an dem Punkt angesetzt, wo ich es tatsächlich dann auch selber nicht mehr kann und diese Unterstützung benötige.
Frau Illbruck und Frau Wiese, Sie haben am 27.04., am 18.05., am 14.09. und am 12.10. 4 Module Schulung zur rechtlichen Betreuung. Zum Thema rechtlicher Betreuung.
Neben diesen Schulungsangeboten gibt es noch einen Kreis, der sich trifft zu einem Austausch 2 bis 3 Mal im Jahr. Dort kommen rechtliche, ehrenamtliche Betreuer zusammen, die sich austauschen, die eigene Fragestellungen einbringen und auch gemeinsam versuchen, Lösungswege zu bekommen. Es gibt dann natürlich auch immer noch die Möglichkeit, sich zu Einzelberatungen anzumelden. Das ist ganz wichtig, wenn es Fragestellungen sind, die sehr persönlich sind.
Die Betreuungsstelle der Stadt Iserlohn wird am 11. Mai 2017 in der Zeit von 10 bis 17 Uhr im Foyer des Rathauses 1 einen Informationstag zum Thema rechtliche Betreuung durchführen. Da bieten wir die Betreuungsstelle mit ihrem Beratungsangebot natürlich an. Wir werden unterstützt durch den Betreuungsverein, der Diakonie, die aus ihrer Arbeit berichten. Und ist es uns auch gelungen, unseren NRW-Justizminister Herrn Thomas Kutschaty als Referenten zu gewinnen. Er wird also zu dem Thema 25 Jahre Betreuungsrecht einen Vortrag halten. Und darüber freuen wir uns also ganz besonders und hoffen, dass wir mit den verschiedenen Themen, die wir in nächster Zukunft noch publizieren werden, auch ganz viele Bürgerinnen und Bürger erreichen können, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Liebe Hörer und Hörerinnen, die Kontaktdaten von Sibylle Illbruck und von Christa Wiese finden Sie bei uns auf der Homepage www.radio-iserlohn.de und natürlich alle Hinweise zur Sendung. Sibylle Illbruck, Christa Wiese, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hier im Studio waren, zum Thema rechtliche Betreuung uns informieren konnten. Viel Erfolg und ja, viele Teilnehmende.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Und Ihnen zu Hause wünschen wir einen schönen Abend und ich grüße herzlich Ihre Charlotte Kroll.
Föloch von Bürgern für Bürger.